Willkommen zur 59. Folge des Grünfunk. Wir haben heute ein Interview. Patricia hat gesprochen mit David Sasserath zur Europawahl. Danach hören wir wieder ein paar Stimmen aus dem Stadtrat. Es sprechen Mirja Cordes, Harald Schwenk und Thorsten Gressner. Viel Spaß beim Hören.
Ja, hallo David, herzlich willkommen bei uns im Grünfunk-Podcast.
Ja, hi Patricia, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns auch. Stell dich doch mal für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, kurz ein bisschen vor. Und wenn du magst, erzähl doch auch gern mal, seit wann du dich mit grüner Politik befasst und was du aktuell im KV Düsseldorf so treibst.
Ja, super gerne. Also grüne Politik begleitet mich eigentlich schon relativ lange, weil mein Vater in meiner Geburtsstadt Mönchengladbach schon Kommunalpolitik gemacht hat. Aber ich bilde mir ein, dass ich auch ohne die Politisierung irgendwie meinen Weg zu grüner, progressiver Politik gefunden hätte. Mitglied bei den Grünen bin ich jetzt, glaube ich, seit 5 Jahren. Ja, ich glaube ungefähr 5 Jahre und bin aktuell im Stadtbezirk 3. Also das sind gefühlt alle Bilks, Hamflehe, Vollmerswert, Friedrichstadt, Hafen und wahrscheinlich habe ich jetzt noch irgendeinen Stadtteil vergessen. Einer der Co-Sprecher der Stadtbezirksgruppe, also mache da wirklich Basisarbeit und engagiere mich dann noch, wo wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, in einigen AGs.
AGs, du sagst es gerade, es ist, glaube ich, das Europaforum, was du ja sonst noch ins Leben gerufen hast. Erzähl doch mal ein bisschen dazu.
Ja, genau. Also im Europaforum der Grünen Düsseldorf, das war so eine Idee, die mir in den letzten Jahren auch irgendwie gekommen ist, weil ich irgendwie merke, dass Europapolitik doch uns überall sehr stark beeinflusst. Und da war so ein bisschen der Impuls, okay, wie können wir das vielleicht in die Kommune, in den Kreisverband der Grünen Düsseldorf holen? Wie können wir grünen europäischen Gesichtern oder internationalen Gesichtern oder Menschen aus der internationalen Politik hier irgendwie ein Forum geben und die hier hinholen und zu ihren Themen sprechen lassen. Im besten Fall immer mit einem Bezug zur Kommune, zum Kreisverband Düsseldorf. Und das war im Kern das, sicherlich zu einem Teil auch in Vorbereitung auf die Europawahl, was wir damit realisieren wollten. Aber im Kern geht es auch darum, ja, ein dauerhaftes Forum für die Mitglieder zu schaffen.
Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, bist du nicht auch Delegierter für, lass mich nicht lügen, irgendwie Europa-Abgeordneter?
Ja, das ist auch bei den Grünen zieht sich das Namenswirrwarr in der EU durch. Also der Landesverband, die Landesdelegiertenkonferenz hat mich vor 2 Jahren mit 10 weiteren Delegierten aus Nordrhein-Westfalen für den Congress oder jetzt Extended Congress der European Green Party delegiert. Was ist das im Kern? Die European Green Party ist so im Kern die politische Dachorganisation aller grünen Parteien in Europa, ist so ein bisschen das Parteispiegelbild der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament, wobei da in der EGP noch mal mehr Parteien drin sind. Und innerhalb dieses Kongresses haben wir dann zum Beispiel das Wahlprogramm der Europäischen Grünen beschlossen oder auch jetzt mit Terry Reinke die Spitzenkandidatin der Europäischen Grünen, eine der beiden SpitzenkandidatInnen der Europäischen Grünen nominiert.
Also im Grunde das Pendant zu so einem Landesparteitag auf Landesebene nur für Europa.
Ja, das kann man gut vergleichen, genau, mit wesentlich mehr Sprachen und Sprachwirrwarr, aber mit Englisch kommt man da ganz gut voran.
Ja, spannend. Das heißt, du machst ja schon einiges in Sachen Europa. Was macht Europapolitik denn für dich aus?
Ja, also Europa ist für mich vielfach so zwischen der Kommune, dem Bund und dem Land vielfach so ein unterschätzter Machtfaktor im Sinne von einem schlafenden Riesen, ne? Also Europa kommt einfach überall vor. Wir müssen einfach nur unser Portemonnaie aufmachen. Und naja, ich würde mal davon ausgehen, dass die meisten Leute, solange wir noch nicht mit Bitcoin bezahlen, im Zweifel mit dem Euro bezahlen. Also unsere Währung als super wichtiger Wirtschaftsfaktor ist europäisch geprägt. Europapolitik macht aber gerade auch für mich, für uns Grüne, super wichtige Themen aus. Also zum Beispiel große Teile unserer Klimaziele, unseres klimapolitischen oder energiepolitischen Rahmens wird heute von der europäischen Ebene gestaltet und wird auch zumindest nach meinem Dafürhalten in Zukunft immer weiter auf diese Ebene wandern. Europäische Entscheidungen betreffen unsere Politik sehr konkret. Ich glaube, wir können uns alle im letzten Jahr an die Entscheidung der Kommission zur Taxonomie erinnern, wo entschieden wurde, dass Kernkraft auf einmal nachhaltig sein soll, beziehungsweise Investments in Kernkraft als nachhaltig deklariert werden dürfen. Naja, und jetzt ganz aktuell innerhalb der Partei, des Diskurses innerhalb der Partei mit der gemeinsamen europäischen Asylpolitik sehen wir auch ganz konkret, wie Europa die politische Debatte innerhalb der Grünen sehr stark beeinflusst.
Hast du noch konkrete Beispiele, wenn ich sage, ich lebe in Düsseldorf, in NRW, wie irgendwie EU-Regularien, abgesehen von der Währung, irgendwie jetzt noch meinen Alltag beeinflussen? Hast du da irgendwie so ein, zwei konkrete Beispiele, um es ein bisschen greifbarer zu machen?
Ja klar, also das ist natürlich ein übliches Thema, was man auch versucht, irgendwie in jeder europapolitischen Diskussion so anschaulich wie möglich irgendwie auszuschmücken, auszugestalten, weil Europa natürlich, und das impliziert ja so ein bisschen auch deine Frage, so ein bisschen das Problem oftmals der Mittelbarkeit hat. Ne? Entscheidungen, die auf europäischer Ebene getroffen werden, müssen dann in vielen Fällen noch auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Dann gibt noch der nationale Gesetzgeber so ein bisschen sein eigenes Pfeffer und Salz dazu und dann ist es irgendwie teilweise auch ein bisschen verwässert. Aber ich glaube, unabhängig davon gibt es diese Beispiele ganz konkret in Düsseldorf. Kann man zum Beispiel bei sehr, sehr vielen Baustellen der öffentlichen Hand, wenn man sich das Baustellenschild anguckt, sieht man oft eine Europaflagge. Also Europa finanziert ganz, ganz intensiv die öffentliche Hand beziehungsweise öffentliche Bauten. Ganz konkret die Mobilitätsstationen wurden auch hier in Düsseldorf von der Europäischen Union gefördert. Ich weiß nicht, wo du im Sommer so deine Zeit verbringst, aber zum Beispiel der eine oder im Bezug auf den Unterbacher See, die Tatsache, dass man dort in gesichert sauberem Wasser schwimmen kann, ist zum Beispiel auch zurückzuführen in Teilen auf den rechtlichen Rahmen der einer europäischen Richtlinie. Aber wenn wir das Ganze jetzt zum Beispiel auch auf Landesebene bringen wollen, dann ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Angenommen, wir leben jetzt im Ruhrgebiet, ne? Es geht um die Transformation der Schwerindustrie dort, der Stahlindustrie. Naja, das sind unglaubliche Summen, die dort auch von staatlicher Seite in Bewegung gesetzt wurden oder werden müssen. Und naja, bevor ein Robert Habeck oder eine Mona Neubauer diese Beihilfen gewähren dürfen, um die Unternehmen auf ihrem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen, müssen sie erstmal in Brüssel bei der EU-Kommission das Ganze anfragen, notifizieren und dann genehmigen lassen. Also angenommen, Verwandte von dir oder Familienmitglieder von dir arbeiten im Ruhrgebiet in einem Stahlwerk. Die sind ganz konkret von europäischen Entscheidungen betroffen.
Ja, spannend. Mobilitätsstationen war mir tatsächlich auch nicht bewusst, dass das durch die EU mitfinanziert ist. Jetzt hast du es ja auch schon gesagt, die Europawahl steht ja vor der Tür am 9. Juni. Was glaubst du denn vor dem Hintergrund sind aktuell die größten Herausforderungen in der EU? Ich meine, jetzt ne, gab es den Brexit, dann gibt es irgendwie schnell Stimmen von wegen, ja, die EU ist zum Scheitern verurteilt. Wie siehst du das? Was da deine Position zu?
Ja, total. Also Europa ist auch irgendwie immer verbunden mit Rückschlägen. Ich weiß nicht, manche werden sich vielleicht erinnern an den Versuch der Etablierung, der Verabschiedung einer europäischen Verfassung, die dann am Ende auch gescheitert ist. Das war sicherlich auch ein Rückschlag. Der Brexit war für mich persönlich so der erste europäische Rückschlag, den ich persönlich ganz live miterlebt habe. Damals, als ich in meinem Erasmus-Studium in Spanien war, also so auf dem Höhepunkt in meinem Vertrauen in die Europäische Union, hat sich das Vereinigte Königreich ja entschieden, aus der Europäischen Union auszusteigen. Aber für mich ist die Europäische Union auch immer ein bisschen wie so eine Dampflok. Also die fährt weiter und die findet ihre Wege, manchmal über ein paar Ecken, aber die findet ihre Wege. Nichtsdestotrotz haben wir Herausforderungen, die wir nicht schönreden können. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass die Europäische Union aus ihren Kleidern ein bisschen gewachsen ist und eigentlich eine Kleidernummer größer gut vertragen könnte. Also vieles, was wir auf Europäischer Union oder was die Europäische Union regeln soll, regeln muss, passt nicht mehr so ganz mit dem rechtlichen Rahmen zusammen, in dem sie sich bewegt. Im Kern die europäischen Verträge, in denen alles festgeschrieben steht, die Verfahren, das passt nicht mehr ganz zusammen mit den Herausforderungen. Naja, und dann ist halt das klassischste Beispiel, was ich auch was ich auch teile, um das zu veranschaulichen, die Frage der Einstimmigkeit im Europäischen Rat beziehungsweise im Rat der EU, also dem Rat der Ministerinnen und Minister, die noch in zu vielen Politikbereichen dominiert und dies dann Einzelstaaten, insbesondere ja unserem Freund aus Ungarn, Viktor Orban, ermöglichen, in ganz anderen Politikbereichen europäische Entscheidungen zu blockieren beziehungsweise zum Stillstand zu bringen.
Das Verbrenner-Aus ist ja auch so ein Thema, was irgendwie dann auf EU-Ebene nochmal gekippt wurde. Das ist ja auch wirklich nicht in unserem Interesse gewesen. Ne?
Absolut. Es ist, du sagst jetzt in unserem Interesse. Dieses Unsere, glaube ich, kann man in zweierlei Hinsicht erstmal definieren. Natürlich ist es nicht im grünen Interesse, weil das natürlich Kern auch unserer Politik ist, den Verkehr zu elektrifizieren. Es ist aber auch nicht im Interesse der Bundesrepublik Deutschland, wie das Ganze gelaufen ist, weil dieses Verbrenner-Aus natürlich auch wieder im EU-Kontext spricht man von inzwischen sogar schon von einem German Vote. Also wir sind da zu, ich glaube, ungewolltem Ruhm gelangt, weil es halt auch unser Ansehen in der Europäischen Union stark beschädigt. Man muss dazu wissen, dieses German Vote oder das Verbrenner aus, die Diskussion, die da damals entfacht oder sich entfachte, als es um die Frage ging, okay, stimmt der Minister zu, stimmt er nicht zu, stimmt Deutschland zu, stimmen wir nicht zu, ist ja nach einem Prozess erfolgt, der sehr, sehr lang war. Ne? Also man hat ewig verhandelt, man hat ewig miteinander gesprochen, die Verhandlerinnen des Ministeriums oder der Seite der Bundesrepublik Deutschland haben natürlich auch immer wieder bei der Bundesregierung angerufen, insbesondere dann bei Volker Wissing. Das heißt, wer dem Vorgang ist ein ellenlanger europäischer Verhandlungsprozess, bei dem man eigentlich zu einem Ergebnis gekommen ist und sich dann hinzustellen, nachdem eigentlich alles schon festgemacht ist und zu sagen, machen wir doch nicht. Da hat das Ansehen und leidet das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Union doch sehr stark. Und um noch ein Wort dazu zu sagen, ja, es ist nicht im Interesse der Grünen, es ist auch nicht im Interesse unseres Landes, es ist aber auch nicht im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher, weil wir inzwischen schon europäische Regelungen haben, die in Zukunft dafür sorgen werden, dass die fossile Mobilität im Preis immer weiter steigen wird und wir so gut daran tun, jetzt schon alles daran zu setzen, so schnell wie es geht, unseren Verkehr zu elektrifizieren, um unsere Verbraucherinnen und Verbraucher vor diesen Preisen zu schützen. Am Ende ist es dann ja doch noch gekommen mit dem Verbrenner aus, aber der Weg dahin war politisch sicherlich nicht der richtige.
Klingt ein bisschen wie das, was ja zum Teil jetzt auch gerade in der Ampel passiert. Das ist ja teilweise auch gefühlt für uns ähnlich, dass es irgendwie Entscheidungen gibt, wo wir uns als Grüne schon eigentlich nur wundern können, wie die zustande kommen, aber das nur als Randnotiz.
Ja, total.
Dann, so jetzt habe ich mir gerade schon ein Stichwort schon gesagt, Europawahlkampf passt ja dann jetzt auch zur Europawahl, geht auch langsam schon los. Jetzt ist jeder Wahlkampf ja auch ein bisschen anders. Mit Sicherheit ist ein Europawahlkampf anders als ein kommunaler Wahlkampf, wo wir ja wirklich die eigenen Menschen aus dem Kreisverband eher hier tatsächlich im Fokus haben. Was macht für dich so einen Europawahlkampf aus?
Du sagst es eigentlich schon relativ konkret, jeder Wahlkampf ist irgendwie ein bisschen anders, wobei ich sagen würde, dass der Europawahlkampf nochmal ein bisschen anderer ist, beziehungsweise nochmal ein bisschen anders ist. Ich glaube, wir haben beim Europawahlkampf so ein bisschen den Faktor, dass es ja ein atypischer Wahlkampf irgendwie ist. Ich weiß, irgendwie Fachwörter soll man immer vermeiden und um ehrlich zu sein, weiß ich auch gar nicht, ob es in der Politikwissenschaft ein Fachwort für die Art des Europawahlkampfes gibt, aber er ist für mich zumindest insofern atypisch, als dass wir ja zwei Elemente haben. Man kämpft zumindest im demokratischen Spektrum einmal für die Institution an sich, also für die Europäische Union, dass wir europäische Einheit, europäische Integration, europäische Friedenspolitik untereinander wollen, was auch im demokratischen Spektrum Konsens ist. Also da kämpfen wir irgendwie alle gemeinsam an derselben Front. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch diese fachpolitische Ebene, ne? Also eingangs gesagt, Europa ist auch Machtpolitik, Europa ist auch Fachpolitik und trifft ganz konkrete Entscheidungen. Und in diesem Spannungsfeld bewegt man sich dann irgendwie, ne? Zweiter Punkt, die fachpolitische Ebene bringt dann mit sich, dass sie oftmals vielleicht noch ein bisschen komplexer ist, weil sie, zumindest scheint es so, nochmal weiter von den Menschen weg ist, was es für uns dann natürlich wiederum schwer macht, bestimmte Themen, bestimmte Zusammenhänge, so wie sie ja dann auch selber verstanden haben, überhaupt rüberzubringen. Und speziell dieser Europawahlkampf ist natürlich für uns Grüne, ich weiß auch nicht, ob es das in der Form schon mal gab, natürlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung, weil wir ja natürlich gerade hier in Düsseldorf in Verantwortung sind mit der CDU, auf Landesebene auch mit der CDU in Verantwortung sind und auf Bundesebene dann mit der FDP und der SPD in Verantwortung sind. Also wir führen diesen Wahlkampf aus einer Situation heraus, in denen wir ja in allen Ebenen dieses Mehrebenensystems aus Kommune, Land, Bund und Europäischer Union irgendwie Verantwortung übernehmen.
Ja, und ich glaube, dann kommt auch wieder zum Tragen, was ich vorhin schon gefragt habe, dieses, wenn man die Bürgerinnen auf der Straße trifft und diese Frage beantworten muss, was hat das jetzt konkret mit mir zu tun, warum gehe ich überhaupt wählen für Europa? Ne? Ich glaube,
ja.
Die Frage muss man am Wahlkampfstand dann halt auch irgendwie beantworten können.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank erstmal soweit. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest zum Thema Europa oder zum Wahlkampf?
Okay, das emotionale Schlusswort, was du mir jetzt an der Stelle hier zumindest für den... Ja, ich glaube, was ich immer sage, und ich glaube, das muss man in diesem politischen Kontext, glaube ich, fast nicht mehr sagen. Natürlich irgendwie geht wählen. Das ist ja irgendwie immer so das Credo, was man in der Vergangenheit immer gebracht hat. Wenn ich es, glaube ich, jetzt speziell an Grüne richten sollte, dann würde ich, glaube ich, zwei Sachen sagen. Zum einen, ich weiß, dass wir gerade in einer unglaublich herausfordernden Situation sind, dass wir irgendwie gefühlt die Zielscheibe für alles sind und dass es oftmals im Diskurs irgendwie so wirkt, als hätte uns irgendwie jede Unterstützung auch in der Bevölkerung verlassen. Wenn man sich aber mal die Zahlen anguckt, jetzt speziell GrünenwählerInnen, sind total europaaffin, weil sie den Wert dieser Institution total wertschätzen. Und ich glaube, da können wir noch einiges gewinnen in diesem Wahlkampf. Und deshalb plädiere ich dafür, an unsere Mitglieder, aber auch an alle anderen Vollgas in diesem Wahlkampf zu geben und zu versuchen, für demokratische Mehrheiten in der Europäischen Union, im Europäischen Parlament zu streiten.
Vielen Dank, David. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Wir haben heute auch im Stadtrat die nächsten Mobilstationen beschlossen. Das sind die nächsten 6. Die werden im Rahmen des Projektes Multimodus gebaut, und zwar im Stadtbezirk 1. Also Pempelfort, Golzheim, Derendorf, da entstehen die vor allem. Wir haben ja schon einige andere auch im Stadtgebiet und unser Ziel ist ja auch, das über das gesamte Stadtgebiet nach und nach auszudehnen in den nächsten Jahren. Aber in dem Rahmen des Multimodus-Projekts werden wir jetzt eben vor allem im Stadtbezirk 1 ein dichteres Netz schaffen von Mobilstationen. Das wird auch vom Land gefördert, dieses Projekt, um eben auch dort vielleicht noch stärker die Anregung zu geben, das eigene Auto abzuschaffen bzw. es möglich zu machen, auch ohne eigenes Auto mobil zu sein in diesen Stadtteilen. Es wird also Carsharing geben, aber auch überdachte und sichere Fahrradparkplätze. Es hat ein sehr umfangreiches Beteiligungsverfahren gegeben zu diesem Projekt, wo sich Anwohnerinnen und Anwohner direkt vor Ort über einen QR-Code dann an einer Umfrage beteiligen konnten und auch ganz konkrete Wünsche äußern konnten, was sie sich an ihrem Standort wünschen. Es war eine wirklich gute Beteiligung, also mit hohen Anzahlen von Menschen, die sich da beteiligt haben, was also zeigt, dass das Interesse auch echt groß ist und auch der Bedarf auf jeden Fall da ist für diese Mobilstation und die Menschen auch ganz konkrete Vorstellungen haben, wie das bei ihnen vor der Haustür aussehen soll und ja, dass sie sich da also mehr Aufenthaltsqualität, mehr Grün auch wünschen. Teilweise wurden sich Tischtennisplatten gewünscht oder Sitzgelegenheiten oder eben vor allem auch sichere Fahrradparkplätze. Und das werden wir jetzt umsetzen, also in diesem Jahr noch die nächsten 6 Stationen.
Okay, nach einer kurzen, heftigen Debatte haben wir vorhin entschieden, wie die Verwaltung mit dem Auftrag auf den Weg zu schicken, ein Förderprogramm aufzusetzen für das bezahlbare Wohnen. Wir sind ziemlich froh, der Markt hängt ein bisschen in den Seilen und insbesondere das bezahlbare Wohnen. Im Moment ist es lediglich unsere städtische Wohnungsgesellschaft, die unvermindert an ihrem Wohnungsbauprogramm festhält, viele Modernisierungen macht für den neuen Wohnungsbau in Stadt bringt aus dem Kreis der gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen hier in der Stadt, die Genossenschaften sind da zu nennen, aber auch konfessionelle Wohnungsunternehmen, wie gibt es eher gerade eine starke Zurückhaltung. Wir haben von einer Wohnungsgenossenschaft konkret die Rahmenbedingungen genannt bekommen, unter denen sie sich vorstellen können, irgendwie auch wieder aktiver in den Wohnungsbau einzutreten, also dort ihr Wohnungsbauprogramm, ein Wohnungsbauprogramm wieder aufzulegen, wenn sie bestimmte Marktparameter besser in den Griff bekommen können, insbesondere was die Zinsbelastung irgendwie bei der Fremdfinanzierung angeht. Und genau da setzt jetzt unser Antrag auf. Wir haben die Verwaltung gebeten, irgendwie doch sich damit mal auseinanderzusetzen, mit den Akteuren aus dem Wohnungsmarkt auseinanderzusetzen, irgendwie unter welchen Rahmenbedingungen sie bereit sind, irgendwie wieder Wohnungsbau zu machen. Uns geht es natürlich immer nur um das bezahlbare Wohnen. Ich will sagen, irgendwie wir signalisieren hier die Bereitschaft, irgendwie tatsächlich irgendwie auch mit Geld, mit städtischem Geld in eine Förderung reinzugehen, irgendwie wenn wir am Ende bezahlbares Wohnen bekommen. Über die Konditionen, irgendwie, auf welcher Zeitschiene und zu welchen Rahmenbedingungen, irgendwie, das wird man jetzt noch verhandeln. Aber wir sind sehr froh, jetzt tatsächlich die Verwaltung damit beauftragen zu können. Hatten eine kurze, heftige Debatte vorhin im Rat, aber es gab einen breiten Mehrheitsbeschluss und darüber bin ich sehr froh. Und jetzt hoffe ich, dass wir bis zum Sommer ein Ergebnis bekommen, irgendwie, wo wir dann auch noch mal uns über den Feinschliff auseinandersetzen können.
Wir haben in Düsseldorf einen großen Nachholbedarf bei der Schulwegsicherheit. 2022 haben wir im Rat beschlossen, dass die Verwaltung einen Werkzeugkoffer entwickelt mit Maßnahmen für sichere Schulwege. Im Folgenden wurden erste Maßnahmen umgesetzt, aber wir haben noch deutlich Luft nach oben. Jede Woche verunglücken über 3 Kinder im Düsseldorfer Straßenverkehr. Der Spiegel berichtet diese Woche, dass durchschnittlich 15% aller Schulkinder mit Elterntaxis zur Schule gebracht werden. Dieser Hol- und Bringverkehr, die sogenannten Elterntaxis, führen immer wieder zu gefährlichen Situationen vor unseren Schulen. Es gibt aber eine Möglichkeit, diese Situation zu entschärfen, und zwar wäre das durch die Einrichtung von Schulstraßen. Bei diesen Schulstraßen würde zu Beginn und zu Ende des Unterrichts die Straße temporär für den Verkehr gesperrt werden. Andere Kommunen, wie zum Beispiel Köln, aber auch im Ausland wie Wien oder auch in Großbritannien, werden diese Schulstraßen schon eingesetzt. Jetzt gibt es auch seit neuestem einen Erlass des Verkehrsministeriums in NRW, um diese Schulstraßen auf eine sichere Rechtsgrundlage zu stellen. Wir beantragen als Schwarz-Grün hier heute, dass noch in diesem Jahr mindestens 2 Schulstraßen als Verkehrsversuch entwickelt werden sollen. Wir möchten die Verwaltung auffordern, zusammen mit Schulgemeinschaften zusammenzuarbeiten, um zu prüfen, ob daraus dauerhafte Einrichtungen werden, inklusive fester Sperrelemente. Im dritten Quartal hätten wir gerne eine Übersicht der Maßnahmen, inklusive der Kosten im OVA, aber bitte auch im Schulausschuss.
Folgt uns gerne mit eurem Podcast-Player eurer Wahl und bis zum nächsten Mal.
Eine Futux Podcast-Produktion.